Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der RS2-Reflexe am Mikrofon ist Heini Vogler. In der Nacht auf heute ist der Maler Sigmar Polke gestorben. Er war einer der international bedeutendsten Künstler der Gegenwart. Wir ändern deshalb unser Programm. Die jetzt vorgesehene Sendung über Ray Kurzweil, den Experten für künstliche Intelligenz, verschieben wir auf einen späteren Zeitpunkt. Nun also zum verstorbenen Maler Sigmar Polke. Er wurde vor 69 Jahren in Niederschlesien geboren, wuchs in Thüringen auf und übersiedelte 1953 in den Westen nach Düsseldorf. Polke studierte an der dortigen Kunstakademie, zu seinen Lehrern zählte auch Josef Beuys. Er arbeitete als Maler, Grafik- und Fotokünstler. In seinen Werken thematisierte Polke oft politische und historische Themen. Er gestaltete unter anderem 12 Kirchenfenster des Zürcher Großmünsters. Je mehr Sigmar Polke zum Star wurde, umso mehr schottete sich der medienscheue Künstler ab. 2005 präsentierte das Kunsthaus Zürich eine große Gesamtausstellung Sigmar Polke – Werke und Tage. Diese Ausstellung vermittelte einen ausgezeichneten Gesamteindruck vom Charakter der Kunst Polkes. Wir wiederholen nun eine Reflexesendung vom Frühjahr 2005 von Franziska Bethke. Sie führt sie nochmals ins Kunsthaus Zürich, ins Herz des Oeuvres von Sigmar Polke.
Man kommt rein und es haut einen um. Und das will doch was heißen. Heute, wo einem in jeder Schalterhalle Kunst auflauert, da müsste man auf die Begegnung mit Bildern doch eigentlich vorbereitet sein. Aber nein, man kommt rein und es haut einen um. Und das nicht nur, weil die Bilder so groß sind, 10, 12, 15 Quadratmeter groß, sondern weil sie so gut sind. Sensationell gut in ihrer Ausführung und unerhört witzig, was ihre Motive betrifft. Über eines der ganz großen Bilder zum Beispiel hat sich ein ganzer Spielzeugzirkus breit gemacht. Aber gut. Sigmar Polke ist mit Jahrgang 41 ein Herr in den besten Jahren, mit Bauchansatz und Brille, einem guten Sinne des Wortes alter Hase in der Kunstwelt, vor der er, wie ein deutscher Kritiker einmal treffend schrieb, stets hakenschlagend auf der Flucht ist. Gleichzeitig hält er seit den 60er Jahren die Welt immer wieder mit neuen, überraschenden Werken in Atem. Ansonsten ist seine Rüpelhaftigkeit legendär, ebenso sein Unwille, in ein Mikrofon zu sprechen. Was zur Folge hat, dass Anekdoten von ihm zuhauf kursieren, gesicherte Aussagen hingegen nur ganz wenige. Das einzige offizielle Interview hat Polke vor über 20 Jahren Beatsche Kuriger gegeben. Also habe ich mich für diese Sendung nicht mit ihm, sondern mit eben dieser Beatsche Kuriger unterhalten, die heute Kuratorin am Kunsthaus Zürich ist und die aktuelle Polke-Schau auf die Beine gestellt hat. Meine erste Frage an sie war eigentlich ein Geständnis. Dass mir das Werk des listigen Polke nämlich wie ein Dschungel vorkommt, in dem sich die ahnungslose Besucherin durchaus verlaufen soll. Beatsche Kuriger.
Einerseits ist das Werk von Sigmar Polke bekannt dafür, dass es fröhlich ist, witzig. Es hat eine Seite, die eben den einfachen Zugang anbietet. Und sobald man sich darauf einlässt, wird es sehr komplex und es verzweigt sich vor allem. Und dieses sich verzweigen in viele Medien, in viele Geschichten und in viele Dimensionen hinein, das ist es, was eben den Betrachtern, den Leuten, den Interpreten oft Schwierigkeiten macht.
Woran kann man sich denn halten bei diesem Künstler, der so demonstrativ keinem Stil und keiner Technik die Treue hält?
Für mich gibt es eigentlich zwei Wörter, jetzt vor allem in dieser Ausstellung. Das eine ist das Sehen und das andere die Geschichte. Es ist ein sehr, sehr visuelles Werk. Polke hat von Beginn an mit dem Rasterpunkt auf die heutige Konditionierung der Wahrnehmung aufmerksam gemacht, eben wie wir durch die Massenmedien gedrillt werden, so zu schauen, wie eben die Kultur es will, unsere Massenkultur. Und gleichzeitig füllt er dann das mit eben Geschichten und mit einer Dimension, die ins Zeitliche weit zurückreicht. Man nennt ihn ja den Alchemisten. Und ich würde mich also vorwiegend mal auf die eigenen Augen und auf den Blick konzentrieren und wirklich mir Zeit nehmen, um in die Werke zu schauen.
Sie hatten ganz zu Beginn das Lustige, das Witzige von seinem Werk angesprochen. Welche Bedeutung behält denn diese leichte Ebene angesichts der intellektuellen Komplexität, die sich eben dann Schritt für Schritt auftut?
Ja, es ist ein sehr gebildeter Universalist, der da am Werk ist, aber ein vollkommen unakademischer Typ, der ein Genießer ist, der Spaß am Denken hat, und das finde ich faszinierend und mitreißend. Es ist eine Erkenntnisdimension im Lachen drin, die auch etwas Anarchisches hat, und das spürt man ganz stark hier.
Jetzt ist die Ausstellung hier in Zürich ja keine eigentliche Retrospektive. Sie umfasst aber auch mehr als, sagen wir mal, nur Arbeiten aus den letzten 4, 5 Jahren.
Ja, das Schöne war, man musste sozusagen keine Retrospektive machen und hat bei der jetzt neuesten Produktion angesetzt. Sigmar hat versprochen, dass er für Zürich wirklich arbeiten will und neue Sachen machen will. Zugleich ist es ja ein Museum schön, wenn man ein bisschen zeitliche Tiefendimension hineinbringen kann, und man muss dann auch nicht so diese großen Kardinalwerke eben heranschleppen wie in einer Retrospektive, sondern kann ganz punktuell wirklich diese Schlüsselwerke holen, die manchmal klein und unbemerkt sind, wie zum Beispiel das Purpurtuch oder eine Fotoserie von 1971, wo Polke eigentlich eine Praxis entwickelt, die dann eben ganz stark seine Praxis der Malerei später beeinflussen wird, wo er eben in der Dunkelkammer diese Bearbeitung von einem Negativ oder von mehreren Negativen macht, die er quasi als Tourist geht mit seiner Freundin nach Paris. Und dann in der Dunkelkammer entsteht ein wunderbares Werk. Und da sieht man ganz genau, da spielt er alles durch, was das Medium Fotografie bietet. Es gibt keine Gegensätze mehr zwischen scharf und unscharf, zwischen Zufall und Kalkül, nicht mal zwischen farbig und schwarz-weiß, weil in der Schwarz-Weiß-Chemie, wenn man lange Fehler macht, planscht und mit dem Entwickler falsch umgeht, plötzlich löst sich das Silber und es beginnt zu oxidieren, die Sache wird rosa oder lila und so weiter. Und das ist natürlich in einem philosophischeren Sinne dann in der Malerei auch da. Es gibt eben keine Gegensätze zwischen subjektiv und objektiv, zwischen immediat und vermittelt und noch anderen Gegensätzen.
Wenn wir jetzt mal den Aufbau eines solchen Bildes etwas genauer anschauen, da steht am Anfang steht eben die Präparierung der Leinwand, die aber ganz oft auch keine Leinwand ist, sondern ein Stoff.
Ja, er arbeitet schon seit vielen Jahren auf diesen Polyester-Textilien, manchmal jetzt hat sogar auch Seide dabei, sind vielfältig, ja, bis hin zum Vorhangstoff, der durchlöchert sein kann. Und dann werden dann so Lacke drauf gegossen, was dann diese Textilien oft wirklich transparent macht, die das vorher gar nicht waren. Und da bieten sich ihm natürlich vielfältige Möglichkeiten, eben diese visuellen Tricks auszukosten. Man kann Bilder von hinten bemalen, es gibt einen Effekt vorne, man kann dann vorne weitermachen. Man kann Textilien, die schon gemustert sind, übereinander legen, dann gibt es merkwürdige Moiré-Effekte. Es schillert, er verwendet Textilien mit Lamettafäden, die dann auch je nach Lichteinfall plötzlich irisieren in herrlichsten Farben und so weiter.
Also das ist quasi Polke der Alchemist, wie Sie ihn schon genannt haben. Es geht dann ja auch genauso alchemistisch weiter beim eigentlichen Farbauftrag. Da arbeitet er zum Teil mit Substanzen, die tatsächlich aus dem Mittelalter stammen.
Ja, das fängt so 1980 an, als er von einer Weltreise zurückkommt, beginnt er sich plötzlich mit dem Malmaterial zu beschäftigen, und einerseits in der Praxis fängt er an, das zu dekonstruieren. Er schmeißt zuerst den Lack auf den Malgrund und nachher schmeißt er die Pigmente drauf, aber zugleich beschäftigt er sich eben auch mit dem Material in einem, sagen wir, chemisch-physikalischen Sinn, aber auch in einem historischen Sinn. Und da beschäftigt er sich auch mit dem Evangeliar aus dem 9. Jahrhundert, das Book of Kells, wo eben diese wunderbaren Mineralien, Lapislazuli, Malachit, aber auch diese giftigen Farbpigmente, Realgar, Auripigment verwendet wurde und beschafft sich das alles. Und das ist eine wunderbare Bereicherung auch für unsere Sehen, wenn wir nun unsere Augen in diese Mineralien hinein versenken können.
Was ist denn der Unterschied für den Betrachter, ob jetzt mit diesen alten, geschichtsträchtigen Mineralien gemalt wird oder mit moderner Acrylfarbe?
Einerseits ist es natürlich geistig, mental, sobald man das weiß, beginnt das Bild eine ganz andere Dimension, eine Zeitdimension, die eben auch hinter die Moderne zurückgeht, zu entwickeln. Und andererseits ist es auch es ist weniger platt, wobei man muss sehen, es ist nicht ein Entweder-Oder. Polke verwendet genauso Hightech-Materialien wie jetzt ganz neu diese Violett-Pigmente, die beim Reiben dann plötzlich ins Gold kippen.
Also er interessiert sich nicht nur historisch jetzt für dieses Material, sondern er interessiert sich einfach grundsätzlich dafür, wie Farben entstehen und verwendet werden können.
Und da öffnet er natürlich eine Riesendimension und zeigt auch, wie beschränkt eigentlich die Moderne umgegangen ist mit der Farbe.
Sigmar Polke, der vom Typ her beileibe kein Pädagoge ist, sorgt sich dennoch um unsere Horizonterweiterung. Er stellt sich an den Herd und braut nach alter Anleitung neue Farben, die er dann zu ungesehenen Bildern verarbeitet. Uli Segers, eine Kunsthistorikerin aus Köln, hat sich vertieft mit den alchemistischen Praktiken von Sigmar Polke auseinandergesetzt. Das Gespräch mit ihr habe ich vor Polkes vierteiligem Bildzyklus geführt, der den Gott der Alchemisten, Hermes Trismegistos, darstellt. Das Vorbild zu diesem Zyklus ist ein Bodenmosaik aus der Kathedrale von Siena aus dem 15. Jahrhundert. Aber Polke wäre nicht Polke, wenn von der Bildvorlage noch viel übrig wäre. Uli Segers.
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Durch welchen Prozess ist dieser vierteilige Zyklus selber gegangen? Und damit trifft es auch das, wo wir von Alchemie im Werk von Sigmar Polke sprechen, ziemlich genau. Das ist das Spannende an der Arbeit. Er löst die Vorlage, er löst das Bestehende auf und bindet das in diesen vierteiligen Bildern, also in diesen vier verschiedenen Bildern, jeweils neu, kommt damit auch zu einem völlig anderen, selbstverständlich, Bildausdruck als der Renaissance-Künstler am Ende des 15. Jahrhunderts. Und insofern kann man davon sprechen, dass Polke alchemistisch vorgeht, also in dem Moment, wo er das technisch umsetzt, das Lösen und Binden. Hinzu kommt dann die Rasterpunkttechnik, ist ja auch ein Auflösungsverfahren, bildmedialer Art. Man kann die Schütttechnik durch diese Farbverläufe hier eben auch erkennen als das dynamische Prozess des Opus Magnum, also des großen Werks der Alchemisten. Und insofern ist das, denke ich, eine sehr spannende, sublimierte Form des alchemistischen Verwandlungswerks.
Sigmar Polke greift also nicht nur das Thema der Alchemie auf, sondern führt uns auf den Oberflächen seiner Bilder alchemistische Prozesse förmlich vor Augen. Besonders intensiv geschieht das bei den Bildern, die überhaupt nichts mehr darstellen, die nur noch Farbe sind.
Gerade die abstrakteren Bilder, also die Werke, wo man jetzt nicht eine Bildvorlage oder etwas Gegenständliches drauf erkennen kann, denke ich, sind die Werke, die die Alchemie im eigentlichen Kern auch thematisieren. Wenn man nämlich die Alchemie jetzt nicht nur als teilweise scharlatane Kunst der künstlichen Goldherstellung verstehen will, sondern als hochkomplexes philosophisches System, als Denkgebäude, was die Polarität zur Grundlage macht, dieses ständige Lösen und Binden, das Widerständige, das Auflösen des Bestehenden, das hat etwas sehr Prozessuales, etwas sehr Offenes und was sehr Dynamisches.
Und genau diese Bilder werden zu Sinnbildern für den alchemistischen Prozess schlechthin, bei dem die Farben stets eine herausragende Rolle spielen.
Das sind häufig eben auch Farben, die er selber herstellt, die auf häufig giftige Farben zurückgehen, wie im Fall des Goldklumpens von 1982. Da werden also hochgiftige Farben verwandt, wie Schweinfutter grün, wie Auripigment. Also das sind tatsächlich eben auch, so kann man sich das vorstellen, aus alchemistischen Labors hochgiftige Essenzen, die dann tatsächlich zu den farbgebenden Verläufen auf den Bildern führen.
Was denken Sie denn, was hat Sigmar Polke so dran fasziniert, nicht einfach Farben, sondern eben Farben mit einer bestimmten Geschichte, oft auch giftige Farben eben zu verwenden?
Wenn wir von der Giftigkeit bestimmter Farben im Werk von Polke sprechen, liegt dann natürlich die Parallele nahe, dass er wirklich von der Eigensprachlichkeit auch der verwendeten Stoffe ausgehen. Das heißt, der Künstler benutzt jetzt nicht nur die Farben und die einzelnen Bildträger als Mittel, um zu anderen Inhalten zu kommen, sondern die Materialität wird selber thematisch, bringt sich ein, geht häufig eben eine sehr spannende, sehr komplexe Verbindung mit den bestimmten Inhalten ein. Aber wichtig ist doch festzuhalten, dass die Mittel und die verwendeten Stoffe eben sich selber auch entfalten können.
Warum ist es wichtig, dass man weiß, dass bestimmte Farben giftig sind und eben nicht ganz ungefährlich?
Also ich glaube nicht, dass es insofern wichtig wäre zu wissen, dass man tatsächlich die Bilder nicht anfassen sollte, weil es könnte sein, dass das eine oder andere tatsächlich auf hochtoxische Substanzen zurückzuführen ist. Prinzipiell werden die Bilder nicht angefasst. Insofern ist jetzt diese Giftigkeit des Materials, glaube ich, nicht im Vordergrund. Es wird spannend auf der zweiten Ebene, würde ich sagen. Das Primäre ist der Seheindruck, ist das Bild selber, was ich also ohne haptische Berührung erlebe und was ich sehe. Und ich denke, das ist dann auch die primäre Intention, dass man auf der Bildoberfläche die Schlieren, die Brüche, die Risse, also die Eigendynamik, das Eigenleben der Farben, der Materialien erkennen kann. Und das transportiert sich in der Wahrnehmung.
Also Sie würden nicht sagen, dass die Botschaft die ist, Achtung, das Leben kann manchmal überraschend und tückisch und eben sogar gefährlich sein, genauso wie eine schöne Farbe unter Umständen eben hochtoxisch sein kann.
Ich glaube schon, dass Sigmar Polke immer wieder für Überraschung gut ist und damit mit seinem Werk letztlich auch auf die Überraschungseffekte, wie auch immer man das verstehen mag, des Lebens hinweist. Sie sind in allen seinen Bildern erkennbar, nur es ist sicherlich nicht die Absicht, hier ein Kuriositätenkabinett oder gar eine Geisterbahn ins Museum zu bringen. Ich glaube, das wäre etwas verknappt.
Da sind also diese riesigen Bilder. Sie sind vollgesogen mit Farbe. Sie scheinen so schwer zu sein, dass man sich fragt, warum sie nicht längst von der Wand gefallen sind. Sie schillern und funkeln. Sie verändern ihre Farbigkeit, ja ihre gesamte Oberfläche, je nach Standpunkt des Betrachters. Sie leuchten und glühen und glimmen, je nach Lichteinfall und Sonnenstand. Diese Bilder sind echte Sehereignisse. Und doch bleiben sie ganz der Gegenwart verpflichtet. Es sind keine Altarbilder für einen neuen Mystizismus. Uli Segers.
Es gibt natürlich, wenn man von Alchemie spricht, häufig auch Mystifizierungen und wenn man von Hermes Trismegistos als legendärem Gott der Alchemisten spricht. Nur das Spannende, deshalb immer auch am Material gebundene, nie nur ideell abgehobene, ist das Widerständige, ist das, was sich auch immer jeden Formen von Instrumentalisierung widersetzt und das prinzipiell offen. Es bleibt am Gegenstand, am Material letztlich gebunden, um aber von dieser rein materialistischen Ebene abzuheben. Also da kommt dann auch so eine Dynamik des Geistes, wenn Sie so wollen, des Ideellen mit herein, aber es bleibt am Material gebunden. Insofern ist eine religiöse Ebene etwas sehr, sehr anderes, weil es dann auch eine Form von Idee bindet an eine bestimmte Theorie und genau das ist Sigmar Polke läuft dem zuwider. Sigmar Polke versucht gerade das ständig sich Verändernde, das immer wieder Neue, also das nicht dogmatisch Fixierte in den Blickpunkt zu heben und ich denke, das macht seine Arbeit so spannend.
Insofern sind Polkes Bilder, obwohl berauschend schön, nicht zu verwechseln mit den Bildern der abstrakten Expressionisten. Anders als die Farbfeldmalerei eines Mark Rothko fangen Polkes Leinwände nie an zu schweben. Die Materialität seiner Bilder ist viel zu sehr ihr Thema, als dass sie sich in reine Erscheinung auflösen könnten.
Mark Rothko zum Beispiel wäre dann so eine Heiligenfigur im Gegensatz zu Sigmar Polke, der als Ironiker und damit auch nicht von ungefähr wahrscheinlich aus dem Rheinland, aus Köln, seine Speerspitze der Parodie dagegen hält. Ich glaube, das kann man sehr schwer vergleichen. Es ist eben nicht diese tragende Schwere eines Mark Rothko, sondern es hat was sehr Leichtfüßiges, es hat was sehr Tänzerisches, wiewohl es nie nur das Spiel als Spiel ist, sondern es geht als ironische Speerspitzen natürlich immer auch auf das Widerständige, auf das, was sich nicht einfach konsumieren lässt.
Die Kunsthistorikerin Uli Segers über die Widerborstigkeit in den Bildern von Sigmar Polke, die jede eindeutige Lesart verunmöglicht. Überhaupt ist Polkes Kunst das genaue Gegenteil von schubladentauglich. Jedes Mal, wenn man denkt, dass man ihn verstanden hat, schlägt er einen neuen Haken. Natürlich ist es genau das, was ihn so interessant macht, sagt Bice Kuriger.
Das ist das Interessante dabei. Polke bleibt der Skeptiker und der wendige Geist. Er ist alles andere als ein weltferner Mystiker. Er ist, wie man das oft gesehen hat, besessen mit der Gegenwart und der Wirklichkeit. Und das ist eben der interessante Mix. Da sitzt die Sprengkraft drin. Das im Gestischen ist ja auch interessant, man denkt an Turner, man denkt an abstrakten Expressionismus, aber die Geste ist eigentlich sehr unexpressiv. Es ist wirklich der Forscher und der Experimentator, der hineinschaut in die Materie. Und die Künstlerrolle, die Polke ja somit auch schon vorher, schon seit den 60er Jahren immer wieder thematisiert hat, die kriegt auch eine neue Färbung. Er wird eigentlich halb Medium, halb Schöpfer, aber das Psychologisieren oder dieses unmittelbare Empfindung sich ergießen lassen auf einen Malgrund, das findet bei Polke nicht statt.
Also es gibt neben diesem Interesse für eben diese fast übersinnlichen Erscheinungen durch die Farbpigmente, gibt es auch diese starke Liebe zu den Alltagsdingen bei Polke, hat es immer schon gegeben. Und dennoch, also wieder ein Haken, den er schlägt, dennoch ist er nie, hat er nie in die Schublade der Popkünstler zum Beispiel gepasst.
Genau, das war das große Missverständnis noch bis spät in die 80er Jahre hinein. Das sieht man an der Rezeption in Amerika. Man schwärmte für Schnabel oder David Sally und befand, dass Polke ein fünftrangiger Popkünstler war. Und merkte natürlich nicht, eben schon allein dadurch, dass das Raster nicht wie bei Warhol oder Lichtenstein mit maschineller Hilfe aufgetragen wurde, sondern von Hand, also diese bewusste Verlangsamung auch wirklich eine Attacke gegen die Moderne auch darstellt. Und es geht ihm ja nicht einfach nur darum zu zeigen, dass wir in einer Konsumwelt leben und dass die Kunst sich da à jour bringen muss, wie das mal die Popkünstler in den 60er Jahren gemacht haben, sondern er stellt die Wahrnehmung per se und die Geschichte und es stellt noch sehr, sehr viel mehr hier in den Kunstraum.
Und richtig interessant wird es ja eigentlich dann, wenn diese mehrschichtige, sehr experimentelle, sehr elaborierte Malerei auf eben eine Motivik trifft, die auf den ersten Blick sehr leicht zu entziffern scheint.
Ja, das finde ich eigentlich sehr erstrebenswert, wie ich als Museumsperson eine Ausstellung zu machen, die also einfach a prima vista jemanden interessieren kann, gefangen, ohne dass er sich vorbereitet, ohne dass man etwas weiß und gleichzeitig auch dem Connoisseur wieder neue Welten erschließt.
Lassen Sie uns zum Schluss noch auf ein interessantes Phänomen kommen, das Polke selbst gar nicht so beeinflussen kann. Es gibt diese internationalen Rankings der wichtigsten lebenden Künstlerinnen und Künstler und da hat Sigmar Polke jahrelang eines dieser wichtigen Rankings angeführt. Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich finde es vollkommen gerechtfertigt, ich weiß nicht. Und ich denke, es ist ja noch schön, ich glaube immer noch, dass es eher so komplex ist, dass noch viel, also dass das Werk noch eine lange Dauer hat. Also es ist noch kein Verfallsdatum in Absicht zu stellen.
Aber gerade diese Komplexität könnte ja auch hinderlich sein bei der Rezeption eines Werks, heute, wo alles immer relativ schnell gehen muss.
Das ist so. Es gab auch Phasen, ich denke gerade an diese wunderbare Werkgruppe dieser frühen Violettbilder, die 1982 an der Documenta zu sehen waren. Und es war genau die Zeit, als die Malerei wieder figurativ wurde, mit Transavanguardia, Mülheimer Freiheit und so. Und die waren einfach zu abstrakt, die gingen vollkommen unter. Man hatte ein bestimmtes Image von Polke, er war immer hoch geschätzt, weil man hat immer gemerkt, das ist ein hochintelligenter, ein riesiges künstlerisches Potenzial, aber man konnte damit nichts anfangen. Und so gibt es immer wieder Werkgruppen und Schritte, die er macht, die eröffnen sich eigentlich erst in den späteren Ausstellungen wieder. Merkt man, was er eigentlich damit beabsichtigt hatte oder wie man das wirklich einordnen soll.
Das heißt aber vielleicht auch, dass man von Polke so etwas wie seine kunsthistorische Bedeutung neben diesen unmittelbaren Rankings vielleicht schon erschließen kann. Wo sehen Sie da seinen Platz?
Ich finde, dass er wirklich sehr intelligent immer auf den Diskurs eingegangen ist und den zugleich sprengt. Also es hat ja volle Anspielungen an die Fetische der Moderne. Das sind die Fetische, das kann man bei den Amerikanern und Pollock sehen. Das ist bei Polke einsehbar, dass er immer in Kenntnis all diese Diskurse gearbeitet hat, aber sich auch respektlos, auch irgendwie mit einem großen Freiheitsdrang auch wieder entfernt hat. Also es kippt oft, man meint, er zitiere das, er beziehe sich drauf und dann kippt es plötzlich wie in ein situationistisches Detournement. Und ich glaube, das ist auch der Grund für die Langlebigkeit seiner Taten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.